Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Willkommen bei Mikroperspektive, dem preisgekrönten Live-Podcast hier auf Max Neo.
Warte, was, wieso denn live? Preisgekrönt?
Naja, dieser Podcast wurde mit dem Fränkischen Nachwuchsradiopreis Hört Hört ausgezeichnet, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben.
Und wir, das sind Yannick und Rahel, und wir sind zwei BühnenautorInnen und treten seit jetzt mittlerweile 9 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf. Und in unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Unser heutiger Gast ist Chris Ortega. Er kommt aus Erlangen, studiert dort im Master Digital Humanities und arbeitet nebenbei, so wie jeder richtige Erlanger, bei Siemens. Außerdem veranstaltet Chris zusammen mit Kati Mock den U20 Poetry Slam und die queerfeministische Veranstaltungsreihe Lautstark im Erlanger E-Werk. Neben seiner Tätigkeit als Moderator ist Chris außerdem als Musiker tätig und er wurde im Mai, also jetzt gerade dieses Jahr erst, bayerischer Vizemeister im Poetry Slam.
Ja, damit haben wir auch alle bayerischen Meister hier mal zu Gast gehabt. Zumindest die, also die ersten 3 von diesem Jahr.
Ja.
Also genau, Julius war hier, der wurde Meister, und Chris Vizemeister. Und wer wurde denn Dritter? Naja, wir wissen es nicht.
Es wurde Jan.
Ah, vielen Dank. Ich wollte mich jetzt nicht selber loben. Aber ja, genau. Und Chris, ich kenne dich ja schon seit der Schulzeit. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr, dass du jetzt hier bist. Und zwar haben wir ja damals zusammen im Wahlfach Poetry Slam angefangen mit diesem ganzen Schreibthema. Das war am Emmy-Noether-Gymnasium in Erlangen. Und bei mir war es so, dass ich auch durch dieses Wahlfach erst so richtig ich zum Schreiben gekommen bin, aber ich wusste immer nie, wie das bei dir ist. Also hast du davor schon geschrieben oder hat es da auch erst so richtig angefangen? Also wann und warum hast du eigentlich angefangen, Texte zu schreiben?
Ja, erstmal super schön, dass ich hier sein darf. Freut mich total, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe tatsächlich schon vorher geschrieben. Ich habe vorher Musik gemacht hauptsächlich. Also ich war zuerst Singer-Songwriter, habe meine eigenen Lieder geschrieben, und tatsächlich hat unser ehemaliger Lehrer dann irgendwann mal gesagt, hey, hättest du nicht Bock, auch mal so ein bisschen Poetry Slam zu machen? Und dann bin ich dazu gekommen. Also ich habe zuerst Musik gemacht, habe darüber irgendwie ins kreative Schreiben gefunden und dann erst später irgendwie das kreative Schreiben so ohne Musik für mich entdeckt.
Aber du bist dann schon sehr früh ziemlich tief eingestiegen, weil du schon sehr früh auch so eine Schreibgruppe hattest, die Wortrebellen oder Wortrebellinnen. Und ihr habt da auch schon so Freizeiten und so weiter organisiert. Also hat es dich von Anfang total gecatcht? Oder wie waren die Anfänge für dich?
Es ist ein bisschen wild, weil ich habe bei so einem Workshop mitgemacht, so einem Poetry Slam Workshop an der Schule. An dem Tag selber ist jemand ausgefallen beim U20 Slam in Erlangen, und ich wurde gefragt, hey, hast du Bock, irgendwie einzuspringen? Das heißt, ich bin mit einem sehr, sehr unfertigen, handgeschriebenen Text auf die Bühne gekommen und habe da erstmal so ein bisschen, ja, fast auswendig irgendwas vorgetragen. Genau, und dann bin ich aber irgendwie dabei geblieben. Also ich, Kati Mock, die das damals eben unter anderem den U20 Slam gemacht hat, hat mich gefragt, ob ich wieder auftreten möchte, ob ich da irgendwie Lust habe, weiter zu bleiben. Und dann habe ich auch da meine Leute gefunden, und ja, wir sind dann sehr, sehr schnell irgendwie auch ja ins kreative Schreiben allgemein reingekommen und haben uns da so ein bisschen reingefuchst, Literatur gelesen und uns einmal die Woche für mehrere Jahre eigentlich, bis Corona, bis 2020, regelmäßig getroffen und das auch weitergegeben, haben Workshops gegeben, all das, ja.
Ja, Ralf und ich, wir waren damals ja auch ab und zu mal mit dabei, haben auch mal da eine Veranstaltung von euch mit moderiert, und mir ist damals schon aufgefallen, dass ihr sehr viele Übungen tatsächlich euch überlegt habt. War das auch ein wichtiges Tool für dich am Anfang, wo du noch nicht so von dir selber aus erfahren warst im Texteschreiben, dass dich ganz viel eingelesen hast in dieses Thema und ganz viel Übung gemacht hast? War das so deine Herangehensweise am Anfang?
Ich glaube, am Anfang war ich sehr, sehr viel intuitiv eigentlich auf der Bühne. Okay. Ich glaube, es ging eher so ein bisschen aus auch von Mara Letter, mit der Person, mit der ich das zusammen gemacht habe. Die hat auch immer noch Schreibgruppen gerade aktiv. Ich habe leider nicht so oft Zeit, vorbeizugucken. Aber es hat dann so ein bisschen geholfen bei dem im Schreiben bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige dann, wenn man über diesen Intuitionsaspekt so ein bisschen hinauskommt, dann hat es irgendwie das Gefühl, okay, ich bin jetzt auf der Bühne und ich komme auch gar nicht so schlecht an, aber jetzt komme ich auf so eine Grenze und irgendwie möchte ich mich weiterentwickeln und ich weiß gar nicht, was genau ist das eigentlich, was Leute gut finden und weshalb kommt das jetzt nicht gut an, und spätestens dann beschäftigt man sich vielleicht auch eher so mit dem tatsächlichen literarischen Format, also was steckt da eigentlich dahinter? Genau, darüber sind wir so ein bisschen reingekommen.
Und wenn du das jetzt vergleichst zu deiner Anfangsphase, wie hat sich deine Herangehensweise ans Texteschreiben verändert im Vergleich zu den Schreibanfängen? Hat sich da überhaupt irgendwas verändert?
Ich denke schon. Ich hatte vor allem dazwischen so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, Irgendwie weiß ich gar nicht mehr, was genau ich auf Bühnen machen möchte. Und ich weiß auch gar nicht, ob dieses Format Poetry Slam das Format ist, mit dem ich eigentlich arbeiten möchte. Hatte so eine richtige Krise. Und jetzt ist es eher wieder so, okay, ich habe eben verschiedene Formate, mit denen ich mich ausdrücken kann. Ich mache irgendwie Kurzlyrik, ich mache auch Kurzgeschichten, bin aber eben auch mit Poetry Slam Texten auf der Bühne und reize so ein bisschen die einzelnen Formate aus. Und das hat sich, glaube ich, verändert, dass ich sage, okay, ich bin quasi von einem sehr intuitiven auf die Bühne kommen, mal gucken, was passiert, hin zu einem, okay, jetzt habe ich ganz viel Wissen und ich irgendwie kann ich das alles auseinanderziehen und ich kann das irgendwie für mich so lösen, hin zu eben vielleicht einer Kombination aus beiden. Wieder so ein bisschen zurück zum Ursprung, zu dem, okay, ich habe schon auch noch ein Gefühl dafür, was ich eigentlich vermitteln möchte, auch gerade beim Poetry Slam, und das vielleicht so ein bisschen manchmal auch den, sagen wir mal, Blick, der so ein bisschen mehr auf diese Literaturebene geht, dann auch mal ganz kurz zu ignorieren und einfach darauf zu vertrauen, dass das, was ich kann, auch einfach okay ist und dass ich das erstmal auf der Bühne auch so testen kann.
Bei welcher Kunstform fühlst du dich dir selber am nächsten oder welche so? Ja.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, so von allen den Sachen, die ich mache, ist, glaube ich, Musik immer noch das, was mich am meisten catcht. Bin da einfach nie so produktiv. Ich schreibe nicht so viele Songs, wie ich andere Textformate mache, und ich bin damit auch tatsächlich gar nicht so häufig auf Bühnen. Aber das ist was, was einfach, glaube ich, einfach auch durch diese zusätzliche Ebene ganz, ganz viel von mir an ein Publikum gibt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und sonst, ich glaube, am produktivsten bin ich immer noch im Poetry Slam. Und das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, allein durch das Format Poetry Slam, weil Leute was mit diesem Begriff verbinden, da bewegt man Menschen auf eine andere Art und Weise, einfach weil sie damit konfrontiert werden, dass man auf dieser Bühne steht. Und dann müssen sie 6 Minuten aushalten, was auch immer man da tut.
Ja. Ja.
Ist es dir überhaupt ein Bedürfnis in diesen Prozessen, also wenn du jetzt Songs schreibst oder Musik machst oder Texte schreibst, dir selber irgendwie nahe zu sein? Oder was, mit was für Bedürfnissen gehst du da rein? Was möchtest du am Ende von so einem Prozess erreichen?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, mein intrinsisches Bedürfnis, warum ich auch immer noch auf Bühnen stehe, ist schon auch, dass ich gerade das Gefühl habe, wenn man eine Bühne hat, dann hat man Verantwortung. Man kann auf dieser Bühne irgendwie Menschen erreichen und auch gerade über Kunst einfach eine andere Ebene ansprechen, was einfach ganz vielen Menschen irgendwie was wert sein kann. Und ich mache eben ja auch ganz viel Vielfalt auf Bühnen. Das heißt, ich mache Queer Slams, ich mache eben solche Formate wie Lautstark, wo wir eben Flinterpersonen hauptsächlich in den Vordergrund stellen. Aber auch ganz viele andere Themen, die ich da irgendwie anspreche, also Inklusion, migrantische Erfahrung, irgendwas dazwischen, Intersektionalität, dass das auf Bühnen sichtbar ist. Das ist mir, glaube ich, extremst wichtig. Und da ist natürlich immer ein Teil von mir auch mit dabei. Das heißt, wenn ich so einen Text schreibe, dann bin ich mir aktuell auch sehr bewusst, wie viel möchte ich davon reingeben von mir selber und wo ziehe ich dann auch die Grenze. Also das merkt man vielleicht auf der Bühne gar nicht so sehr, aber ich überlege mir schon sehr genau, was da von mir bei meinen Texten übrig bleibt, von dem, was ich auf der Bühne erzähle. Und gleichzeitig aber auch irgendwie trotzdem so ein Stück von mir mitzugeben, weil das Leute einfach erreicht. Weil ich damit das Gefühl habe, egal ob das jetzt eine queere junge Person ist, auf irgendwie im Publikum und sich denkt, boah, sowas habe ich noch nie gesehen und irgendwie ist das jemand, ich erkenne mich wieder, oder irgendwie eine Person, die sagt, eigentlich finde ich das alles scheiße, aber jetzt habe ich eine Person, die mir das irgendwie anders auf einer anderen Ebene gezeigt hat und es hat mich irgendwie berührt und jetzt muss ich mich damit erneut beschäftigen und auch das ist irgendwie wichtig. Ja, also so ein bisschen beides, ja.
Also was bedeutet für dich überhaupt Identität? Also ist es das, was du gerade auch als das von dir bezeichnet hast, was du eben so viel, wie du möchtest, mit hineingibst? Oder, also ich weiß nicht, ich finde Identität einen sehr schwer greifbaren Begriff, absolut, aber ich finde den eigentlich an der Stelle irgendwie gut, den gerade hier reinzuwerfen.
Ja, das habe ich natürlich jetzt auch so ein bisschen provoziert mit meiner Antwort. Ich finde Identität extremst wichtig im Poetry Slam allgemein. Und ich glaube, gerade meine Texte, ich spiele viel damit, dass ich irgendwie meine eigenen Gedanken mit reinbringe, dass ich irgendwie Leute mitnehme auf irgendwie meine Erfahrungen. Und das ist alles Identität. Ich spreche auch ganz oft an, irgendwie ich sage auf der Bühne, ich bin queer oder ich bin trans, bin migrantisch. Und das macht was mit Menschen, weil sie sich damit identifizieren können, vielleicht auf eine Art und Weise. Und genau das ist eben das, was Identität auch mit ausmacht. Aber ich glaube, man muss sich auf jeden Fall immer bewusst sein, dass das, was auf der Bühne passiert, auch nicht alles ist, was eine Person ist. So, ich bin auch ein Ultra-Nerd einfach. Ich habe so viele Themen, die ich nicht auf Bühnen anspreche. Ich mag Star Trek. Darüber habe ich noch nie auf Bühnen geredet, aber das ist auch ein Teil von mir.
Das heißt, ist es dir ein bisschen egal auch, was die Leute denken, wenn sie dich auf der Bühne sehen und beziehungsweise in Bezug darauf, wie viel von dir da drin steckt, weil du auch meistens, du spielst ein bisschen damit, wie viel du von dir reingibst und dann müssen die Leute ja zwangsläufig selber ihre eigenen Gedanken machen. Blendest du das dann aus oder versuchst du schon oder machst du überhaupt diese Gedanken so, am Ende dieses Textes werden die Leute dieses bestimmte Bild von mir haben. Also es zielt auch ein bisschen darauf ab, wie sehr man im Slam oder in Slam-Texten das lyrische Ich von der Person, die auf die Bühne steht, trennen kann.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich euch gleich auch nochmal stellen möchte, weil ich das super spannend finde. Ich glaube, mir ist sehr bewusst, also als ich angefangen habe mit Slam, war ich in der Rolle, in der ich war, sehr doll geprägt dadurch, dass ich eine sichtbare Behinderung auf Bühnen hatte. Also ich habe das Tourette-Syndrom, man hat meine Ticks noch sehr, sehr viel mehr gespürt auf Bühnen, neben der Bühne vor allem. Das heißt, ich konnte diese Rolle gar nicht ablegen. Mhm. Ich war immer so in dieser Identitätsrolle mit drin. Und im Endeffekt, was ich jetzt mache und wie ich damit umgehe, ist, dass ich eben als Person mit verschiedenen Identitäten, die auch politisiert sind, die politisch genutzt werde, auf die Bühne gehe und sie als Werkzeuge nutze. Das heißt, ich entscheide mich je nach Situation und je nach Ort, je nach Publikum auch dafür, bestimmte Identitäten zu nennen oder nicht. Und es ist eine Macht, die ich habe in dem Moment, zu sagen, okay, ich entscheide heute, dass ich die Pronomen eher they habe oder ich entscheide mich, das nicht zu nennen. Und das ist etwas, was auch ein Privileg ist in manchen Fällen kann ich das nicht tun. Aber ja, das ist ein Werkzeug. Und das, deswegen, ich bin mir sehr, sehr bewusst und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu dem, wenn man sich das, ja, wenn man nicht die, also ich habe nicht die Wahl, mich nicht mit meinen Identitäten auseinanderzusetzen, einfach weil sie sichtbar sind und weil sie in der Szene auch sichtbar sind im Poetry Slam. Wenn man das nicht machen muss, dann ist das vielleicht eine andere Reflexion, die man da hat. Aber deswegen würde ich einfach so ganz frech die Frage einmal zurückstellen, für was ist denn Identität für euch auf der Bühne? Wie viel bringt ihr damit rein?
Mich kennen ja, glaube ich, die meisten Leute eher so als Bühnenpoetin. Und ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel Kurzgeschichten oder so schreibe, dann schon viel einfach auch aus anderen Perspektiven schreibe oder auf jeden Fall nicht aus meiner eigenen heraus. Aber vor allem meine Slam-Texte basieren sehr oft sehr stark auf eigenen persönlichen Erfahrungen. Auch, keine Ahnung, wenn ich irgendwie viel über psychische Gesundheit bzw. psychische Erkrankungen schreibe. Und ich versuche schon immer, dass es natürlich, der Text kommt ursprünglich, ist aus meinen Erfahrungen entstanden, aber ich habe nicht den Anspruch an mich, dass das eins zu eins dann alles in Anführungszeichen wahr ist, sondern die Erfahrungen bilden die Grundlage für den Text, aber das Endprodukt muss nicht eins zu eins übereinstimmen mit meiner Erfahrung. Das fände ich auch seltsam, weil da geht ja irgendwie dann das Künstlerische so ein bisschen verloren, so der künstlerische Spielraum irgendwie. Und es gibt dann vielleicht, und ich mag das auch, das offen zu lassen. Womit ich schon ein bisschen aufpasse, ist, dass es manche Sachen gibt, die ich ganz klar ausschließen möchte, also manche Interpretationen. Ich habe auch gleich dran gedacht, dass ich zum Beispiel einen Text habe, da ist die Geschichte meines Körpers, wo es um sexualisierte Gewalt geht und auch in relativ frühen Kindheitsjahren so. Und ich finde, das muss ich überhaupt nicht dem Publikum sagen, ob es gerade um mich geht, inwiefern, wie viel davon stimmt. Aber so, ich möchte über die Gesamterfahrung sprechen. Dadurch, dass es auch ein lyrischer Text ist, ist es ja auch viel offen gelassen. Aber ich wollte zum Beispiel auf jeden Fall ausschließen, dass Menschen, die das hören, denken, irgendwie meine Eltern wären da die übergriffigen Personen gewesen. Deswegen habe ich zum Beispiel Stellen in den Text eingebaut, die das klar ausschließen. Aber den Rest möchte ich vielleicht offen lassen. Also ich arbeite dann, glaube ich, wenn dann mit bestimmten Sachen, die ich... wo ich eben sicher sein können will, dass es nicht Interpretation ist. Aber ich mag das sehr, die Interpretation offen zu lassen. Also ich glaube, das, glaube ich, fasst ganz gut zusammen. Und ich habe auch schon mittlerweile, glaube ich, so meine Bühnenrolle gefunden. Und ich finde es immer spannend, wie sehr Menschen davon ausgehen, dass das eins zu eins ich wäre. Da muss ich sagen, manchmal mache ich das fast ein bisschen sauer. Also wie viel Feedback ich bekomme, basierend auf der Erwartung, das wäre eins zu eins ich. Und ich denke, nein, ich mache das seit 9 Jahren mittlerweile professionell. Das bin nicht ich. Geht euch das auch so?
Also ich finde das Wort Bühnenrolle, glaube ich, passend, weil ich glaube, das hat man automatisch und immer. Und das wird man nicht ablegen können. Und man kann sich natürlich dazu entscheiden, wie viel will man von sich in diese Bühnenrolle mit reingeben.
Ja, genau.
Dann kann man immer sagen, ja doch, da stehe ich schon irgendwie dazu. Ja. Oder dieses Gefühl, das habe ich auch mal gespürt. Aber trotzdem ist es, finde ich, super krass eine Rolle. Also ich bin da ein anderes Ich als in anderen Kontexten. Und mir ging das ähnlich, dass mich das schon öfter mal genervt hat, dass Leute dachten, nur weil ich dann erste Person Singular benutze in einem Text, dass die Leute dachten, das bin alles ich.
Ja.
Und teilweise habe ich das versucht auch aktiv zu vermeiden, indem ich dann übertrieben rede, so versuche darzustellen, das ist eine Rolle. Dann denken die Leute aber trotzdem, oh, jetzt regt er sich so auf in dieser Rolle, aber es ist trotzdem alles er selber. Und andererseits frage ich mich, ob das so schlecht alles ist, weil die Leute identifizieren sich ja auch darüber, dass sie denken, das wäre tatsächlich bei einem selber authentisch. Manchmal finde ich es auch insofern ein bisschen schade, weil ich dann das Gefühl habe, es stellt mich nicht korrekt dar. Also ich bin nicht so wie dieses Bühnen-Ich. Und ich habe da noch keinen so richtigen Umgang damit gefunden. Ich glaube, was schon vielleicht ein bisschen ein Unterschied ist, dass, da hat Julius auch einen ganz guten Text darüber, dass sowohl Julius als auch ich, glaube ich, erst einmal am unscheinbarsten sind. Wenn wir so auf die Bühne gehen, wir können erstmal, glaube ich, machen, was wir wollen. Und das ist so ein bisschen die Norm halt so. Und deswegen macht sich das Publikum, glaube ich, am Anfang wenig Gedanken über so Identität bei uns. Dass trotzdem wir auch irgendwie eine Rolle haben, ist ja irgendwie klar. Aber es ist erstmal, glaube ich, am unkompliziertesten, weil wir nicht anecken. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht sogar schwieriger, dann zu erfahren, wie die Leute einen wahrnehmen, weil es erstmal das Normalste ist quasi. Das ist so die Baseline, wie man sich vielleicht auch Slammer vorstellt. Ich weiß es nicht. Da waren jetzt viele, viele Sachen drin. Ich spiele das einfach mal zurück. Vielleicht könnt ihr mit dem einen oder anderen Punkt was anfangen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, der dann vielleicht doch nochmal existiert. Und zwar, wenn ich auf die Bühne komme, allein weil ich zum Beispiel Glitzer um die Augen habe, weil ich Ohrringe trage oder eben weil ich neben der Bühne getickt habe und da irgendwie behindert aussehe, kann ich diese Identität gar nicht ablegen. Leute haben bestimmte Vorideen, bevor ich ein Wort gesagt habe auf der Bühne. Und das macht etwas mit einem. Also ich habe dazwischen wirklich auch gestruggelt und überlegt, okay, was möchte ich eigentlich auf Bühnen machen? Und ich wurde dann ab einem bestimmten Punkt auch als Person sehr oft auf Vielfaltsbühnen eingeladen. Unabhängig von den Texten, die ich gemacht habe, aber mit dem Anspruch, dass ich auch etwas zu zum Beispiel queeren Themen schreibe, dass ich etwas zu Inklusion schreibe. Und das wurde irgendwann so krass, dass ich fast nur noch auf diesen Bühnen tätig bin. Und ich habe damit sehr, sehr doll gestruggelt. Weil ich dann eben nicht mehr diese Unterscheidung machen kann. Ich bin nicht mehr nur Künstler auf der Bühne. Ich bin im Moment eben auch eine Rolle. Ich bin ein Vertreter für eine komplette Gruppe und muss für die sprechen. Ich kann nicht nur in meiner Kunst sprechen, sondern ich muss immer mit bedenken, wer ist da eigentlich noch im Hintergrund gemeint. Und das ist ein Unterschied, weil ich diese Identität dann nicht ablegen kann in dem Moment. Und jetzt ist es so, dass ich eben fast eigentlich ganz froh bin, dass ich eben diese Möglichkeit habe, auch so viele Texte zu Vielfalt zu haben, auf diesen Bühnen auch aktiv zu sein, auch wenn es manchmal schwierig ist, weil es eben auch die Möglichkeit gibt dann für Leute zu sagen, okay, es gibt eine Person, die ist sichtbar. Und das passiert nicht so häufig, dass du eben eine Person hast, die dann eben genau in diesem Bereich aktiv ist und sichtbar ist. Und wenn ich da eine Lücke füllen kann für Menschen, ist das fantastisch. Aber es ist immer so ein bisschen ein Abwägen, weil ich dann eben nicht nur Kunst mache. Ich bin in dem Moment eben auch Repräsentant für eine ganze Gruppe, eine ganze Identität. Und das ist, glaube ich, so ein Unterschied, wie du meintest, so gerade wenn du auf die Bühne gehst, sind die Leute erstmal mit einem Blank Canvas quasi konfrontiert. Du kannst erstmal alles machen. Wenn ich auf die Bühne komme, haben Menschen schon manchmal so Vorideen, was jetzt gleich passieren wird oder wie sie mich einschätzen. Und das ist geht nicht nur mir so, das geht natürlich auch allen Flinter-Personen so, wenn sie als solche sichtbar sind, eben, dass wenn sie auf die Bühne kommen, vielleicht andere auch Vorstellungen sind. Und ich glaube, das ist in die andere Richtung auch schon so ein bisschen so. Also, aber ja, ich glaube, das ist so ein Unterschied.
Ich will da nur ganz kurz noch einwerfen, dass es ja spannend ist, weil wenn man Yannick anguckt, so bevor er vielleicht was sagt, dann strahlt er nicht weniger Identitätsaspekte aus als du, Chris, sondern es sind halt welche, die weniger, die mehr als Norm zählen. Also das, weil du es gerade gesagt hast, mit dem ist erstmal so blank, aber so, ich würde nicht sagen, eigentlich, wenn man wirklich komplett versucht, neutral Yannick wahrzunehmen, dann sind da ja auch ganz viele Identitätsaspekte, die man gleich sieht, so. Also irgendwie, keine Ahnung, männlich gelesen, weiß, keine sichtbare Behinderung, so. Und ich finde das einfach so krass, dass wir das, also sogar wir das als blank bezeichnen.
Ja, stimmt, du hast recht.
Eigentlich stimmt das nicht. Also eigentlich gebt ihr mir beide gleich viel Information über eure vermutliche Identität. Aber so, ja.
Also sobald ich dann quasi anfange mit dem Text, spätestens da machen sich ja dann Leute ein Bild. Und das kann ja auch verschoben sein zu dem, wie ich mich selber beschreiben würde. Aber was wahrscheinlich wegfällt, ist so ein bisschen ein Abgleich oder ein Vergleich mit dem Klischee, was man vielleicht hatte oder mit den Assoziationen und Zuschreibungen, die man hatte. Weil ich kann schon so, dass so meine gelesene Identität die wenigsten Zuschreibungen erstmal hat, sondern dass da vielleicht am meisten möglich ist. Ja. Und deswegen ist der Aspekt, dass man mich als Rolle sieht, zwar schon da und diese Rolle kann auch in verschiedene Richtungen gehen und kann auch in Anführungsstrichen falsch sein oder abweichen von dem, wie ich es eigentlich intendiert habe. Aber wahrscheinlich fehlt dann der Abgleich mit den Bildern, die Leute im Publikum von mir hatten. Und das ist vielleicht bei euch stärker da, dass man dann davor schon unbewusst irgendwelche Stereotype oder was auch immer hat, mit denen man das dann vergleicht.
Ich glaub,
und das in die Bewertung auch mit einfließt.
Ich glaube schon, dass das auch eine Bewertung ist, die bei dir wahrscheinlich stattfindet. Und ich glaube auch, dass bei dir die Identitätsaspekte gesehen werden, aber das passiert wahrscheinlich schneller und wird wird dann schneller abgehakt als, ja okay, weißer Mann, dessen Stereotyp ist, er darf alles machen thematisch. Also von dem kann man alles erwarten, aber zum Beispiel bei mir sieht man, okay, keine Ahnung, weiblich gelesene Person, und wenn ich dann auch noch was mache mit, keine Ahnung, über psychische Erkrankung oder sexualisierte Gewalt, dann passt es so genau in deren Schema. Also ich glaube, dein Stereotyp ist, dass du mehr machen darfst. Also
ich glaube, die Bewertung
findet schon statt und die Einordnung von dir. Nur die passiert wahrscheinlich schneller und du wirst als Norm eingeordnet. So.
Ja, ich glaube, es ist auch so eine Frage von Sehgewohnheiten. Und ich glaube, das ist gerade im Slam schon auch interessant, weil das im Gegensatz zu anderen Szenen vielleicht doch noch ein bisschen diverser ist. Aber wenn man erwartet, eine bestimmte Person auf der Bühne zu sehen und das entspricht nicht den Erwartungen, dann hast du ja allein da schon irgendwie eine Arbeit, die du vom Publikum erwartest, dass du sagst, okay, da ist jetzt jemand, ich habe gar nicht erwartet, dass diese Person da steht in der Form. Und ich glaube, das ist beim Slam schon so ein bisschen besser als in anderen Szenen, auf jeden Fall. Und deswegen, und auch ja, ich gebe dir vollkommen recht, Janik, ich glaube nicht, dass quasi weiße, akademisierte, nicht behinderte Cis-Männer alles auf Bühnen machen können oder dass von ihnen alles erwartet wird. Da sind bestimmt auch Stereotype mit dabei. Also ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall kein Blank Canvas, den wir da erwarten, ja.
Und, aber ich hätte gleich gedacht, dass bei Janik Stereotype dann, oder halt bei weißen, so männlich gelesenen Personen und so weiter, eher Stereotype der Abwesenheit sind. Also weil zum Beispiel bei uns, also bei mir würde man eher erwarten, das Thema psychische Gesundheit oder keine Ahnung, ist da, ist vorhanden, oder Feminismus, bei dir irgendwie das Thema Queerness ist da. Mhm. Während man bei Janik zum Beispiel sagt, okay, es kann alles sein, außer vielleicht irgendwie so sehr sensible Themen. Also das ist vielleicht schon mal ein Unterschied, ob man ein bestimmtes Thema erwartet oder alles außer, weil das auch nochmal mehr Freiraum lässt. So.
Ja.
Mhm. Aber gibt's, also ich finde nur das gerade so spannend, ob du bestimmte Sachen im Kopf hattest, wo du glaubst, da werden Leute total irritiert, wenn du es machst. Also thementechnisch oder so.
Das ist echt eine gute Frage. Ich habe auch einen Text über so ein bisschen psychische Erkrankung, wo es auch aus der Ich-Perspektive erzählt ist. Und da habe ich schon abgewogen, dass ich es gleichzeitig immer noch so ein bisschen unterhaltsam machen wollte. Das will ich, aber ist auch so ein bisschen mein Anspruch, weil ich gerne auch will, dass die Leute im Publikum eine gute Zeit haben. Aber deswegen, das ist schwer zu sagen, ob da Leute, wie Leute darauf irgendwie reagieren. Und ich hatte da einige Stellen, die sehr persönlich waren, und da habe ich mich schon zum ersten Mal gefragt, so, ist das irritierend, weil quasi da jetzt ein bisschen ein normaler Typ steht, der so ein bisschen auch als normal, als die Norm gilt, und der dann aber auch das so ein bisschen aufbricht, weil dann Themen drankommen, die man eher vielleicht von dir erwarten würde.
Ja, also ich glaube schon.
Genau, und ich fühle mich da auf der Bühne anders, als wenn ich quasi den klassischen, ich bin überfordert, weil es so viele Studienauswahl gibt und sich darüber aufregen, so das klassische, so akademisierter junger Typ und seine Struggle, aber lustig und aufregend, so, das ist, da habe ich weniger ein irritierendes Gefühl oder ein potenziell irritierendes Gefühl im Publikum.
Ja.
Genau. Also ja, gibt's bestimmt, aber ich glaube, das hast du sehr gut gerade irgendwie da den Nagel auf den Kopf getroffen mit, dass es bei mir eher Sachen sind von Abwesenheit, dass man Sachen nicht erwartet, aber bei euch erwartet man Themen.
Ja, das ist schon, ich finde schon, das kann, ich würde es jetzt nicht komplett für alle Menschen bewerten, aber ich glaube, da geht mehr Druck davon aus. So.
Ja, definitiv.
Ja.
Das Spannende ist, es ist vielleicht auch ein bisschen Slam-Text-spezifisch, was man vielleicht nämlich denken würde, wäre das, wenn ich jetzt so voll die feministischen Texte machen würde oder so, würde ich vielleicht mit so ein bisschen so Männlichkeitsstereotypen brechen, aber bei Slam ist das ja eigentlich eher gern gesehen und so würde ich sogar sagen, sogar fast erfolgreicher, wenn ein Mann sich richtig laut und lustig aufregt über Ungerechtigkeiten so, dann findet das Publikum das richtig cool. Und bei einer Frau sogar eher, oder weiblich gelesenen Person eher, also ich glaube sogar da ist es wahrscheinlich sogar leichter für mich darüber zu schreiben. Also ich überlege gerade wirklich, es müsste
Weil
was
dann
sein.
Dann ist es ja auch noch so ein Heldendienst.
Ja, genau.
Für die Flinters.
Ja.
Ich glaube, der Unterschied ist eben auch so ein bisschen eben, welche Räume werden einem zugeteilt. Ne? Also ich habe dazwischen echt so ein bisschen damit gestruggelt, wo ich mir dachte, okay, irgendwie Leute, die ähnlich mit mir angefangen haben, ich habe auch übrigens Texte, die sind nicht über Vielfalt. Mag man nicht glauben, aber ich schreibe auch andere Texte. Die haben dann irgendwie Auftragstexte gekriegt und sollten über irgendwelche Rohre schreiben oder für die Stadtwerke oder für sonst was. Und ich wurde nie für sowas angefragt. Ich wurde immer nur angefragt für, wir haben jetzt hier übrigens diese Inklusionskonferenz und wir haben hier diese Vielfaltsdemo und das ist ja alles auch für einen guten Zweck und deswegen kriegen wir auch nicht so viel Geld her, aber es wäre doch wichtig, dass du da jetzt auftrittst. Und dieser Unterschied, dass ich gar nicht die Option gehabt hatte, irgendwie mal über was anderes zu schreiben, das fand ich schon irgendwie spannend. Und im Nachhinein denke ich mir so, will ich Texte über Rohre schreiben? Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, schon so, was mir dann aufgefallen ist, das sind andere Räume, die da eröffnet werden oder eben nicht. Und das ist schon auch spannend, einfach so zu beobachten. Ja.
Also ich frage mich eh sehr häufig, ob das nicht irgendwie so ein bisschen paradox ist, weil man sehr oft dann über diese Identitäten spricht, obwohl ja eigentlich man will, dass sie irgendwann keine Rolle mehr spielen. Hast du da schon so ein bisschen Wege gefunden, wie du dieses Spannungsfeld so ein bisschen auflösen kannst? Willst du es überhaupt auflösen? Also es geht um die Frage, wie sehr will man über Identität sprechen, wenn man eigentlich will, dass sie kein Thema ist?
Ja, absolut. Ist auch eine Frage, die ich mir schon öfter gestellt habe. Ich glaube, meine Lösung dazu ist, dass, also als ich angefangen habe mit Slam, ich kannte keine andere Transperson auf der Bühne. Wir hatten jetzt vor kurzem in einem schönen Chat mit ganz vielen Tian-Personen, also Trans-, Inter-, Non-Binär-, Agender-Personen, dass mir Menschen geschrieben haben, dass ich die erste Person war, die sie gesehen haben auf Bühnen, die trans ist und da Sichtbarkeit zeigt. Das heißt, es gibt diese Sichtbarkeit definitiv noch nicht genug. Und das Gleiche mit dem Thema Behinderung, auch mit migrantisch sein. Ich habe nicht so viel Vorbilder gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich der Szene mitgeben? Und ich mache ja auch sehr viel Nachwuchsarbeit. Da bin ich nicht oft auf der Bühne. Ich bin sehr, sehr viel neben der Bühne und mache Backstage-Betreuung, unterstütze die Startenden. Aber auch da bin ich sichtbar als ich, so in meinen Rollen, in denen ich so rumlaufe. Das heißt, da ist Identität irgendwie schon wichtig, dass man irgendwie Repräsentationsfiguren hat, Sichtbarkeit schafft. Und zwar diverse Sichtbarkeit, und zwar aus der eigenen Stimme heraus. Mhm. Weil ich glaube schon so, zum Beispiel das Thema Trans, ist, wir haben es überall in den Medien, aber sehr, sehr wenig von Personen, die tatsächlich irgendwie selber trans sind. Also es wird sehr viel über das Thema gesprochen. Und das ist dann so mein Ding, wo ich sage, okay, da kann ich vielleicht auch was beitragen. Da kann ich irgendwie was Schönes machen. Und das ist dann aber auch so ein bisschen das, wo ich den Anspruch an meine eigenen Texte habe, dass ich eben nicht an Klischees rangehe, sondern eher vielleicht versuche, meine eigene Perspektive ein bisschen differenzierter darzustellen, sodass es Leute irgendwie greifen können, so Erfahrungen greifen können.
Ja, das heißt, wenn du das thematisierst, dann tust du das mit dem Hintergedanken, dass vielleicht Leute das hören und die davor sich vielleicht nicht getraut haben, auch ihre Stimme irgendwie zu artikulieren, auf die Bühne zu gehen und so weiter, die das dann aber sehen und dann sagen, hey, ich teile mir vielleicht bestimmte Erfahrungen mit der Person auf die Bühne und die macht das ja auch, deswegen kann ich es auch. Also ist das so ein bisschen dahinter? Gedanke ja,
das,
auch, ja,
das eine auf jeden Fall. Und ich meine, das merke ich auch, also gerade im U20-Bereich, wo ich einfach auch nochmal gar nicht, wie gesagt, gar nicht auf der Bühne stehe ganz oft, wo Leute dann zu mir kommen und sagen, hey, ich würde tatsächlich gerne auftreten, aber wäre es möglich mit, ohne Pronomen erstmal, ich weiß noch nicht ganz genau welche. Oder könnte ich vielleicht doch nochmal meinen Namen ändern? Oder eine Person, die sich traut, auf die Bühne zu kommen und aber nach der Hilfe fragt, auf die Bühne zu kommen, weil das einfach mobil technisch nicht so gut funktioniert. Dass man dafür Räume schafft, alleine Sichtbarkeit und Präsenz hat, das hat sich wesentlich verändert in den letzten Jahren, dass wir da alleine von den Startenden viel mehr Leute haben, die sagen, hey, ich fühle mich in diesem Raum wohl. Das ist ein Riesenunterschied. Das andere ist aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ich mache auch queere Texte, ich mache Vielfaltstexte in Räumen, in denen man das nicht erwartet. Ja, also so irgendwelche Dörfer in hinter was auch immer oder auch irgendwie in Lesebühnen, wo das Publikum eher so 50, 60 plus ist, wo man jetzt erstmal so von den Stereotypen heraus erwarten würde, dass das Leute sind, die haben bisher wenig Erfahrung damit oder vielleicht sind sie sogar negativ eingestellt gegenüber diesen Themen, weil sie politisiert werden, weil da gerade ganz viel Diskurs drum passiert. Und da mache ich diese Texte auch und Leute kommen zu mir und sagen, hey, danke. Ich habe das bisher nie verstanden. Ich habe ein Kind, ich habe eine Person in meinem Freundeskreis, ich habe eine mitarbeitende Person, keine Ahnung. Und jetzt habe ich einen anderen Zugang und ich muss mir nochmal Gedanken machen. Und das passiert regelmäßig. Und das sind die Sachen, ich nenne sie immer so kleine Sparks of Joy, die ich auch für mich sammle, die ich einfach wirklich, also ich habe eine Wand in meinem Zimmer und ich habe da Post-its drauf und ich sammle diese Momente, weil das so, so wichtig ist. Weil damit, das ist mein Gefühl, dass ich irgendwas verändern kann mit meinen Texten. Deswegen mache ich den Scheiß.
Ja.
Spannend. Also ich hatte noch einen Gedanken zu, wie ich auf der Bühne wahrgenommen werde, weil wo ich das zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen gemerkt habe, ist, ich habe so einen Text zum Thema Männlichkeit und da ist es auch aus der Ich-Person. Und da habe ich in Gesprächen danach immer gemerkt, so, oh, die Leute denken, das bin ja irgendwie ich. Und weil es eben aber nicht hundertprozentig so gedacht war, sondern es sind natürlich viele Sachen aus mir mit eingeflossen, aber trotzdem wollte ich einfach eine Figur damit irgendwie schaffen, hat mich das irritiert und teilweise eben auch so ein bisschen geärgert. Ärgert dich oder euch das, wenn Leute euch auf der Bühne wahrnehmen, wie ihr es eigentlich nicht gedacht habt?
Also ich kann mich damit irgendwie ganz gut abfinden, weil das für mich so erwartbar ist. Ich finde es gerade so dazu, wenn man sich auf die Bühne stellt, dass man Leuten einen Teil von sich anbietet. Also ein Teil von sich, von der tatsächlichen Identität, ein Teil von dem, was man irgendwie kreativ dazu geschaffen hat in Textform oder so. Und die nehmen sich daraus, was sie halt gerade wahrnehmen. Und jeder nimmt ja auch das wahr, was er auch selber irgendwie mitbringt. Ich weiß nicht, da gibt's auch irgendein schönes Zitat. Ich weiß auch leider überhaupt nicht, von wem das ist, aber irgendwie, dass Bücher wie so ein Spiegel sind und dass du nur das darin siehst, was du schon in dir drin hast. Und das finde ich irgendwie, glaube ich, bei natürlich bei Slam-Texten ist es dann irgendwie ähnlich. Also Leute gehen ja schon geprimed daran und ich glaube auch nicht, dass jede Person immer dasselbe sieht. Also in einem, am selben Abend so. Ja. Das ist, glaube ich, das kann man gar nicht kontrollieren. Deswegen kann ich, glaube ich, damit ganz gut umgehen, weil mir klar ist, es passiert automatisch auf der Bühne, wenn ich mich dahin stelle. Aber ich merke schon, dass manchmal, wenn das dann sehr gezielte, ich glaube, bei Bewertungen habe ich dann ein Problem damit. Also wenn ich dann sehr spezifische Komplimente oder auch abwertende Bewertungen bekomme, so, die sich auf eine Identität oder Rolle beziehen, wo ich gerade merke, das hat die Person gerade krass reininterpretiert, dann finde ich super unangenehm.
Ja. Ich glaube, also mir geht's ähnlich wie dir, glaube ich. Also mir ist sehr bewusst, dass wenn ich mich auf die Bühne stelle, dass da nicht alles bei den Leuten ankommt. Das ist ja auch ein performativer Prozess, ne? Also das, was ich da als Text aufgeschrieben habe, das passiert jeden Abend neu, wenn ich das vortrage und das Publikum ist da natürlich auch Teil von. Also so, was da am Ende übrig bleibt, das ist in jedem Kopf anders. Ich glaube, wo ich mich dann schon ärgere, ist, wenn Leute sich gar nicht auf Texte einlassen.
Ja.
Also so, ich hatte leider jetzt vor kurzem erst wieder die Situation und jetzt auch wirklich in der letzten Zeit immer wieder, wo politische Einstellungen dazu geführt haben, dass mein Text nicht ankam. Also ich im zweiten Satz die Leute verloren habe. Und das ist was, was mich auch ein bisschen ängstigt, aber mich auch wütend macht, wo ich mir denke, okay, das ist die Bühne, die ich habe und damit kann ich umgehen. Wenn Leute nach 6 Minuten meinen Text nicht gut finden und eine schlechte Wertung geben wollen, dann ist es so.
Ja.
Aber wenn man daran schon scheitert, das ist, glaube ich, das, wo ich merke, okay, das ist schwierig. Und das andere, was du auch meintest, so, wenn so Leute nach dem Text zu einem kommen und dann sagen, ja, also war jetzt schon ganz nett, aber du musst doch verstehen, das ist einfach so ein exotisches Thema, da kann man ja gar nicht mitkommen. Dann bin ich einfach nur so, ja, vielleicht kommst du auch einfach nicht mit. Da wäre ich das doch keine Lust, dich darauf einzulassen. Und das ist, glaube ich, das, wo ich dann auch manchmal wütend bin, auf jeden Fall.
Was ich auch richtig oft erlebe, ist, dass meinen Leute, glaube ich, richtig gut, also gerade wenn ich irgendwie so persönliche Themen irgendwie in meinen Texten habe, so, dass sie dann danach so zu mir gehen und so, oh mein Gott, so krass, dass du das alles erlebt hast. Und ich denke so, ja, aber jetzt, also jetzt warte doch mal kurz, kannst du vielleicht einfach nur meinen Text anhören und erstmal nicht komplett für dich bewerten, dass ich das eins zu eins alles so erlebt habe. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es total stark damit verknüpft ist, was für eine Identität sie an mir sehen. Und wenn jetzt jemand anders, zum Beispiel Yannick, denselben Text gemacht hätte, würden die das vielleicht nicht so denken. Und ich ja, das würde ich mir manchmal, glaube ich, wünschen von Menschen, dass sie sich stärker darauf einlassen, wer da gerade spricht und dass sie vielleicht nicht die Identität auf den ersten Blick komplett wahrnehmen können oder sich auch trauen, den Text zu lösen. So. Ja, also auch noch ganz krasses Beispiel. Ich habe mal Sprechkunst studiert, also unter anderem, und hatte da so eine Performance und ich habe eigentlich eine komplett andere Rolle gespielt als mich selber. Also die Person, die ich dargestellt habe, war sehr weit von mir entfernt und mein Dozent meinte aber dann beim Feedback so, ja, die Person, die er da gesehen hat, die war irgendwie Anfang 20 und irgendwie zittrig und ganz dürr und irgendwie blond. Und ich habe so gemerkt, so, der beschreibt gerade alles Negative, was er gefühlt so in mir sieht. Und hat es auch so krass abwertend. Ich war so, das gibt's doch nicht. Ich stelle hier was dar. Das ist darstellendes Spiel. Das war Sprechkunst. Und er kann nicht diese Label von der Darstellung trennen. Und das macht er bei anderen nicht. Das hat er niemals bei irgendwelchen Typen aus meinem Kurs gemacht. So. Und das fand ich schon richtig unangenehm. Da muss ich dann richtig oft auch dran denken, wenn es so um Rollen geht, weil ich das so krass fand, dass der wirklich als Feedback in der Uni alle Label aufgezählt hat, die ihm zu mir einfallen. Und das, glaube ich, passiert dann schon da natürlich öfter, wenn man so Label hat, die nicht als Norm dann unbedingt gelten.
Vielleicht kann man das allgemein tatsächlich ein bisschen so formulieren, dass wir alle, auch wenn wir auf die Bühne gehen, ein Bild vermitteln. Das heißt, die Leute machen sich ein Bild von uns. Und ich glaube, wir können alle schon diesem Bild irgendwie auch entsprechen. Ich glaube, manche leichter, manche schlechter. Aber es sorgt immer dann für Irritation, wenn man von diesem Bild abweicht. Und ich glaube so, ich habe mehr Möglichkeiten, um in diesem Bild quasi zu bleiben. So, und bei euch ist es, wäre die Hypothese, ist es vielleicht schneller so, dass es abweicht. Und die Frage ist, ob ihr auch dann manchmal bewusst davon abweicht. Aber ich glaube, ihr macht das schon, ne? Also, dass ihr quasi, ich weiß nicht, Rahl, du könntest auch einen super angepassten Text machen. Ich weiß nicht, müsstest natürlich ein bisschen Gefühl dafür kriegen, als wie wirst du wahrgenommen, wenn du auf die Bühne gehst. Und ich glaube aber schon, oder? Du könntest dann dir das so vorstellen, da bestimmt machen, dir überlegen, was wäre jetzt ein Text, der exakt zu diesem Bild passt.
Oh mein Gott,
Leute,
ich habe gerade, ich wenn es gerade richtig feierlich, Yannick, wenn wir beide mal Texte tauschen bei Slams. Und ich meine, natürlich, man wird offiziell disqualifiziert, aber bei irgendwelchen Slams, wen juckt's denn? Ja. Aber wirklich, wir beide, ich glaube, es ist ein schönes Extrem. Ich fand das richtig toll. Einfach mal komplett unangekündigt. würde es nicht mal den anderen Auftreten oder Moderationen oder so sagen, einfach nur gucken, wie die reagieren so. Ja. Natürlich werden es manche dann wissen, dass das, weil die unsere Texte kennen, aber ich würde das wahnsinnig gerne ausprobieren.
Also sag es bitte mir, weil dann komme ich auf jeden Fall zum Zuschauen. Ja, ich möchte das sehen.
Ja. Und das können wir dann auch vorher proben und so. Aber weil das finde ich tatsächlich mal spannend, wie Moderation darauf reagiert oder wie es sich für uns auch anfühlt und vor allem eben das Publikum.
Ja. Ja. Und ich merke auch immer bei mir, dass ich meine Komfortzone so ein bisschen verlasse, wenn ich merke, in dem Text könnte es jetzt sein, dass es dieses Bild ein bisschen irritiert ist. Ja. Und das habe ich in den letzten Jahren, also ich habe das nicht am Anfang schon gehabt, ich habe das in den letzten Monaten so vereinzelt ein bisschen mehr gehabt. Und da hatte ich schon immer das Gefühl so, ist das, wiefern will ich das überhaupt haben und machen, weil es ist ja auch schön, wenn man in diesem kohärenten Bild bleibt. Und andererseits ist es ja aber auch gut, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel über Schwächen redet und dann vielleicht so ein Bild von dem coolen, lustigen Männlichkeitsslammer so ein bisschen bricht. Andererseits hatte ich aber auch mal ein bisschen so Angst, dass Leute dann denken so, ach, es ist so ein bisschen, man macht es jetzt halt, weil es ist gerade auch ein bisschen, oder es passiert relativ oft auf der Bühne, dass man über Schwächen spricht und sich auch so ein bisschen runtermacht. Ich finde, voll die schwierige Gratwanderung.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, so mit Rollen und denen und Brechen, ob ich das mache, weil ich tue mir tatsächlich super schwer, so was so Gender Roles angeht. Für die Leute, die mich jetzt gerade nicht sehen, ich schaue ziemlich männlich gelesen aus. Ich bin aber trans, das heißt, ich habe irgendwann mal Testosteron genommen und das hat dazu geführt, dass ich einen Bart habe, aber ich identifiziere mich auch als non-binär. Das heißt, irgendwie bin ich weder männlich noch weiblich und irgendwas dazwischen und deswegen so mit diesen ganzen Geschlechts... Natürlich ist das in mir drin, aber gleichzeitig weiß ich auch gar nicht, was Leute jetzt gerade erwarten von mir, weil das eine habe ich nie so richtig gelernt. Also ich bin weiblich sozialisiert und versuche mich irgendwie in einer Welt zurechtzufinden, wo mich Leute jetzt nicht mehr so lesen. Und gleichzeitig identifiziere ich mich auch gar nicht als männlich. Aber ich glaube, wenn man jetzt gerade so in dem Kontext von Queerness und was man da erwartet auf Bühnen und was Leute so irgendwie hören wollen, dass ich versuche, das zumindest zu brechen und einfach zu sagen, ich feiere mich total auf Bühnen. Also einfach nur so, ich sage jetzt einfach, es ist richtig geil, es ist super schön, es gibt so viele Joy-Momente, die queer sind. Und einfach das zu zeigen, weil ganz, ganz viele Geschichten rund um Queerness, rund um Trans, gehen ganz oft ums Leiden. Und dass irgendwie, dass ein Leidensprozess ist und man hat jetzt so doll gelitten und jetzt am Ende geht es einem okay, wenn man jetzt irgendwie die Transition geschafft hat. Und das möchte ich so ein bisschen aufbrechen. Und ich glaube, das erwarten Leute ganz oft nicht, dass wenn man über dieses Thema spricht, dass es eben nicht nur um den Hass geht und es geht nicht nur um irgendwelche Leidenswege, sondern vielleicht auch um das Schöne dazwischen.
Ja.
Und dass man seinen Körper auch gut finden kann, auch wenn der nicht irgendwie in einem binären System ist oder in einer Transition irgendwo dazwischen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein, wo ich immer gerne ein bisschen versuche, noch so reinzugehen, ja.
Ja, das verstehe ich. Das finde ich auch richtig schön.
Identität oder auch Texte, die das irgendwie so ein bisschen verhandeln, sind ja zwangsläufig irgendwie auch politisch, selbst wenn sie es nicht sein wollen. Das ist eher so ein bisschen so eine Tendenz, glaube ich, dass Texte beim Slam in den letzten Jahren immer so ein bisschen politischer geworden sind. Und manchmal frage ich mich sogar, kann man das noch unterscheiden von einer politischen Rede? Und da haben wir uns ein kleines Spiel ausgedacht.
Okay.
Genau. Möchtest du uns da mal ein bisschen
einführen? Ja, ich möchte das Spiel sehr gerne erklären. Das Spiel hat den sehr simplen Namen Bundestag oder Poetry Slam und basiert darauf, dass wir jetzt 8 Zitate mitgebracht haben, die entweder, also sie sind nicht direkt aus dem Bundestag, manche schon, sondern halt einfach irgendwie aus einem offiziellen Statement oder einer Rede von irgendeinem Politiker, einer Politikerin. Oder es sind eben Ausschnitte aus Poetry-Slam-Texten.
Oh,
und du, Chris, darfst entscheiden, wo sie herstammen.
Ja, und um das ein bisschen schwieriger zu machen, werden wir auch alle Zitate vorlesen, als wäre es ein Slam-Text. Das heißt,
wird
dann die Confusion.
Ja, ja, okay.
Das heißt, du musst eher auf den Inhalt achten und dir dann überlegen, ist es eher auf einer Slam-Bühne oder eher im Bundestag Redner.
Okay, meine Vorhersage ist, ich werde massiv scheitern, aber wir werden sehen.
Okay, wir fangen an mit dem ersten Zitat. Ich gehe schon in den Slam-Pose, aber es könnte trotzdem ein politischer Text sein, wir wissen es nicht. 45 Sekunden. 45 Sekunden, um deine Großmutter in Sicherheit zu bringen. 45 Sekunden, um es in den Keller zu schaffen. 45 Sekunden. So lange dauert es, bis russische Raketen die Stadt Kharkiv treffen, nachdem man die Sirenen gehört hat.
Okay, ich gehe jetzt richtig aus dem Bauchgefühl raus und sage politische Rede.
Ja, das ist absolut richtig. Das war Annalena Baerbock. Ich glaube, zwangsläufig müssen wir vielleicht eine kleine Content-Note machen. Politische Texte und auch Slam-Texte sind dann oft thematisch, sage ich mal, eher dann schwerere Themen.
Ja,
was hast du? Glaub, du hast die Sachen ausgesucht, Rahel.
Ja, wir können gar keine genauen Themen sagen. Es wird wirklich durch die komplette Mischung von Femizid bis irgendwas, aber es sind sehr kurze Sachen.
Wir versuchen es abzuschwächen durch einen Slamming-Vortrag. Okay, zweites Zitat.
Yes. Männer haben mehr Herzinfarkte. Aber das Risiko, daran zu sterben, ist bei Frauen doppelt so hoch. Die Symptome von Männern kennen wir. Wir haben es in Filmen oft gesehen. Es ist aber auch bei Frauen die häufigste Todesursache. aber sie zögern, den Notarzt zu rufen.
Okay, ich gehe jetzt einfach trotzdem und sage, okay, ist politisch, auch politisch.
Nein, das ist ein Slamtext von Kirsten Fuchs.
Okay, drittes Zitat. Ich, also muss erstmal anfangen mit ich und Pause, deswegen.
Das ist typisch Slam.
Ich finde es einfach nicht richtig, wenn Frauen Männer oberkörperfrei antörnen und sich dann beschweren, wenn sie von Männern sexuell belästigt werden.
Ich wünschte, es wäre einfach ein ironischer Slamtext, aber ich glaube tatsächlich, ist es politisch.
Oh, du warst sehr gut dran mit dem ironischen Slamtext.
Okay,
das ist ein Zitat im Text, das müssen wir wirklich dazu sagen. Genau, also es ist nicht die Aussage der Poetin. Sagen wir den Namen dazu?
Ja, es ist von Marsha Richards, aber es ist ein feministischer Text, wo sie praktisch eine problematische Aussage zitiert.
Okay,
ich war auch so.
Thank God, Marsha.
Ich wollte uns diesen Glücksmoment verschaffen, so, wo wir so waren, oh, wahrscheinlich war es echt nein.
Vielleicht hätten wir Marsha vorher fragen sollen, dass wir, aber ich glaube, wir haben es klargestellt.
Beziehungsweise, oh, warte, ich glaube, sie hat was zitiert, was tatsächlich jemand im Internet geschrieben hat, das ist eigentlich wieder traurig.
Okay, an der Stelle, Shoutout an Marsha, macht gute Texte auf jeden Fall.
Genau. Ihr schaut da doch an alle SlammerInnen, die wir hier erwähnen. Okay, nächstes Zitat, Rahel.
Jede Stunde werden in Deutschland mehr als 14 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Alle 48 Stunden tötet ein Mann seine aktuelle oder ehemalige Partnerin. Das können wir nicht akzeptieren und das kann so nicht weitergehen.
Politisch.
Ja, das war
ich habe gehofft, du sagst so, oh, ist bestimmt ein feministischer Slamtext. Dann hätte ich sagen können, nein, das war Friedrich Merz.
Ja, das ist das Traurige, aber ich habe vielleicht auch die Rede dazu gesehen.
Ja, ich dachte mir, es ist zu aktuell, aber ich musste das reinnehmen, weil ich war so, Bro.
Ja. Kein Kommentar dazu.
Ich habe auch geschrieben, von Friedrich Merz, lol.
Ja, genau, das sind so Notizen, Friedrich Merz, lol.
Ja, richtige Reaktion, definitiv.
Mann. Bräuchte Unternehmen, die nachhaltiger handeln. Man sollte Klimaziele einhalten, man sollte auf erneuerbare Energien umsteigen und man sollte Kreuzfahrtschiffe verbieten.
Okay, ich sage auch, ich sage einfach bei allen politisch, aber ich glaube, es ist auch politisch.
Ja, es ist ja auf jeden Fall politisch. Nein, es ist von Lena Stuckhoff.
Ach,
ein politischer Slamtext. Es macht so viel Spaß, Texte in dieser Stimme vorzutragen. Mhm. Ich glaube, sie hat es auch ganz normal vorgelesen. Es ist nicht die richtige Vortragsweise des Textes, die wir hier treffen. Aber wie gesagt, wir wollen ja Chris ein bisschen verwirren.
Ja. Das schafft ihr grandios, wie wir schon festgestellt haben.
Okay, also genau, das nächste Zitat war eine Reaktion auf irgendwas, was Markus Söder gesagt hat. Auf so eine Idee kommt auch nur jemand, der eine knallharte Hassrede gegen weiche Drogen hält, bei einem Auftritt im Bierzelt.
Ja, ich glaube, das ist auch politisch, auch wenn es wirklich aus einem Slamtext sein könnte.
Das ist tatsächlich auch ein Slamtext von Sebastian 23.
Okay, ich glaube, ich finde einfach alle Texte sind politisch, aber
ich glaube, es ist aber, ich weiß nicht, ob das ein bisschen fies war. Ich glaube, das war fast Stand-Up-Comedy.
Ja.
Aber es ist ja auch nicht so gleich zu trennen. Ja. Okay. Du regst dich auf, dass alle ständig nur übers Gendern reden wollen, während die einzigen, die wirklich ständig übers Gendern reden, die AfD und irgendwelche konservativen Dullis sind, die du dann wählst.
Das weiß ich auch, das ist politisch.
Aha.
Ja,
ich glaube, weißt du von wem?
Oh nee, keine Ahnung, aber ja.
Das ist Heidi Reichenegg, vielleicht auch die slammigste Politikerin.
Ist die coolste Politikerin. Ja. Also wirklich, ist immer unabhängig von Parteidings, aber sie ist einfach mega cool.
Ja,
so.
Ich habe es definitiv gefeiert in dem Moment.
Ja. Okay, letztes. Wer belastet so spät den Bundestag? Es ist die Fraktion, die keiner mag. Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst. Wir lehnen ihn ab. Ja, was denn auch sonst?
War das nicht auch politisch? War das nicht irgendwie so eine komische Rede, die dazwischen war?
Also ich würde sogar sagen, es ist beides.
Ja.
Also sorry, aber genau. Aber ja, tatsächlich ist es von Felix Bannersack. Im Bundestag hat er tatsächlich das als Rede gehalten.
Das war auch seine einzige Rede. Ja.
Genau, also das war alles.
Er ist auch ans Pult gegangen.
Hat AfD hat irgendeinen Antrag gestellt und dann war er so vorbei. Aber tatsächlich an der Stelle Shoutout an ihn, weil Felix, falls du mal bei uns auftreten willst, melde dich bitte, weil ich fand's gut.
Neuer Vorsitzender der Grünen. Auf jeden Fall hatte diesen Podcast der Zeit auf Podislam.
Also ich fand's gut gemacht auf jeden Fall.
Ja, bessere Reime als aktuell, also als andere.
Intertextualität auch.
Ja, definitiv.
Es ist fantastisch. Ja.
Sehr gut.
Chris, ich würde sagen, du hast dieses Spiel gewonnen.
Ja, also
haben keine Punkte gezählt, aber ich glaube, man gewinnt automatisch bei diesem Spiel.
Genau.
Alles ist politisch, alle Texte sind politisch, das haben wir jetzt auf jeden Fall festgestellt. Ja.
Alles könnte im Bundestag vorgetragen werden. Jetzt an die Menschen, die den Bundestag managen, ladet auf jeden Fall Marsha und Kirsten und Lena Stuckhoff und Sebastian 23 ein.
Und Chris Ortega.
Chris Ortega, ja, sowieso findet, das könnte im Bundestag gesagt werden, laut diesem Spiel.
Ja, ist ja quasi auch Spoken Word.
Ja.
Wir hatten vorhin schon ganz kurz dieses Phänomen angesprochen, dass du das Gefühl hast, du wirst dann primär eingeladen, um über eine bestimmte Erfahrung zum Beispiel zu sprechen. Das ist eigentlich wieder dieses Spannungsfeld, was ich auch vorhin benannt habe. Aber ich glaube, da gibt es als Übergriff diesen Begriff von Token. Magst du das vielleicht ganz kurz erklären, was das beschreiben soll?
Ja, also ein Token oder Tokenism beschreibt, wenn eine Person nicht mehr als Individuum, sondern eben als Repräsentantin für eine Gruppe eingeladen wird, eben um Vielfalt zu repräsentieren. Meistens eben unter diesem Vorwand auch, dass man irgendwie ein bisschen beschränkt ist in dem, was man tut. Also man muss höflich sein, man muss freundlich sein, man muss das System unterstützen, in dem man eingeladen wird. Und ganz oft ist das so ein bisschen dieser Effekt von, keine Ahnung, ein Unternehmen beschließt jetzt, wir haben einen Tag für Vielfalt und was können wir denn machen, um unser Unternehmen vielfältig zu machen? Dann haben wir eine Person, die laden wir ein, haben wir eine öffentliche Veranstaltung, dann klopfen sich alle einmal auf die Schulter und dann sind wir vielfältig. Aber die Strukturen dahinter, die verändern sich nicht unbedingt. Ja, ja. Das heißt, man ist selber eigentlich in einem diskriminierenden System eingeladen, um zu repräsentieren, dass es eigentlich vielfältig ist. Und das ist gleichzeitig so ein bisschen schwierig, weil man als Token, wenn man da eingeladen wird, gleichzeitig auch ein bisschen davon profitiert, dass man eben akzeptiert wird unter Vorbehalt. Also man ist quasi die eine Person, die akzeptiert wird, dafür, dass alle anderen nicht akzeptiert werden eigentlich. Ne? Also dass da irgendwie immer noch diese strukturellen Ungleichheiten existieren. Und gleichzeitig schadet einem das natürlich auch selbst. Also man ist dann eben nicht, eigentlich eben nur unter Vorbehalt. Man darf nur bestimmte Themen machen, man darf nicht wütend sein, man darf nicht irgendwie mehr Forderungen stellen, weil man dann ganz schnell diesen Status auch wieder verliert. Das ist so ein bisschen Tokenism.
Ist es nicht einfach so ein bisschen auch automatisch die Gefahr, wenn man aktivistisch an Texte herangeht und teilweise eben auch schreibt, wie du vorhin gesagt hast, um Leute vielleicht zu empowern? Also hast du das Gefühl, deine Kreativität ist von dieser Erwartungshaltung, Chris macht aktivistische Texte und es geht oft um diese und jene Themen, ist da manchmal deine Kreativität eingeschränkt? Also fühlst du dich manchmal von dieser Erwartung auch so ein bisschen unter Druck gesetzt?
Jein, also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied, wenn ich sage, okay, ich kann über ein Thema, was mir wichtig ist, wo ich ja auch aktivistisch schon, auch tatsächlich schon vor Slam überhaupt aktiv war, mich für verschiedene Themen eingesetzt habe, irgendwie eine Bühne schaffen und eben Sichtbarkeit schaffen und diese Bühne auch verantwortungsvoll nutzen, ist das was anderes, als wenn ich eingeladen werde von der Stadt XY, von dem Unternehmen XY, von der Institution, die sagen, ja, wir hätten jetzt noch was zu dem Thema, aber die anderen Redebeiträge, die sind ja alle schon so ernst. Könntest du da nicht was Auflockerndes dazwischen machen? Könntest du nicht noch so ein bisschen uns zeigen, dass es doch jetzt alles gut ist und dass wir alle bunt sind? Das ist ein Unterschied. Das schränkt mich ein in meiner kreativen in meinem kreativen Ausdruck. Und im Endeffekt wollen sie mich ja dann nicht als die Person, die eben künstlerisch schafft mit meinen Texten, sondern sie wollen mich als Vorzeigeobjekt dafür, dass sie eben irgendwie vielfältig sind. Und das ist was mich sehr anstrengt. Das mache ich ab und zu zwischendurch auch. Einfach vor allem dann, wenn es viel Geld gibt. Und ganz oft ist es mir dann aber auch wichtig zu sagen, okay, wie sind denn die Strukturen dahinter? Also so, warum macht ihr diese Veranstaltung? Warum ladet ihr mich jetzt ein und was kann ich sagen auf dieser Veranstaltung? Und wenn es jetzt eben darum geht, dass sie sonst niemanden einladen, nur mich, und sagen, okay, wir haben eine Veranstaltung zur Inklusion und niemand sonst ist da, der oder die tatsächlich eine Behinderung hat und es reden alle nur über dieses Thema und am Ende darf ich einen Text machen und alle sind froh darüber, dann ist das ein Unterschied zu, sie haben irgendwie eine partizipative Struktur und all diese Sachen. Da fühle ich mich nicht als Token, da fühle ich mich, als könnte ich irgendwas bewirken, als könnte ich einen Beitrag dazu leisten und Leute würden mich sehen, eben in meiner künstlerischen Rolle und natürlich auch in meiner aktivistischen Rolle und in meiner auch eigenen Person, in meiner Identität, weil sie es vorhin hatten, ja. Das kann auch mit ineinander übergehen. Und das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr schmaler Grat, den man immer so ein bisschen abwägen muss. Ja.
Es gibt ja in der Slam-Szene auch verschiedene aktivistische Gruppen, die auch eben sehr eng mit diesem Thema Identität verknüpft sind, eben genau, um auch einige dieser Missstände, die du gerade angesprochen hast, irgendwie vielleicht auch möglicherweise auszugleichen, aber auch vielleicht um noch ganz viele andere Dinge zu tun. Und zwar sind uns da jetzt gleich so drei Netzwerke eingefallen, die es gibt, also denen wir ja auch teilweise aktiv sind, also einmal die Slam Alpha, so die als einfach feministisches Kollektiv, dann aber auch Migra als migrantisches Netzwerk für Szenemitglieder und Tinte, also für trans, inter, nicht-binär, Agender-Personen. Was sind denn die Ziele und Anliegen dieser Gruppen? Magst du dir einfach mal vorstellen? Ich glaube, du bist bei allen dreien.
Genau, ich bin in allen dreien aktiv. Ja. Genau, ich glaube, die überschneiden sich teilweise schon auch. Und gleichzeitig ist es, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, dass es diese unterschiedlichen Gruppierungen gibt. Vielleicht am Anfang auch noch vorneweg. Die sind sehr, sehr unterschiedlich stark strukturiert und existieren auch unterschiedlich lang. Dementsprechend sichtbar sind sie oder eben auch nicht. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist schon Slam Alphas. Und ich bin Mitglied bei Slam Alphas. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Verein meiner Meinung nach, die eben sich für feministische Themen einsetzen. Das heißt, explizit auch für Flinterpersonen in der Szene. Es geht leider auch um das Thema sexualisierte Gewalt und wie man damit in der Szene umgehen kann, wie man eben Personen, die davon betroffen sind, auch schützen kann, unterstützen kann. Aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass eben zum Beispiel paritätische Lineups möglich sind, dass Personen, also Flinterpersonen, auf Bühnen mehr sichtbar sind, auch im Veranstaltungsbereich sichtbar sind, dass man da Leute unterstützt und einfach gemeinsam sagt, okay, da gibt es noch etwas, was wir tun müssen. Da ist noch nicht alles so, dass es für jeden eine gleiche Chance gäbe und auch eine gleiche Erfahrung in der Slam-Szene. Genau, das heißt, als Tian-Person, als trans- oder non-binäre Person, bin ich da auch Teil von. Und gleichzeitig ist der Fokus natürlich nicht immer auf Tian-Personen im Slam Alphas Netzwerk. Auch da war ein Lernprozess mit dabei. Das heißt, am Anfang war Slam Alphas nur für Frauen gedacht. Sie haben das erweitert. Sie haben auch ihren Vorstand und den Personen, die aktiv sind, erweitert mit Tian-Personen und sind da strukturell auch einfach dabei, immer mehr auch diese Perspektiven auch mit in den Blick zu nehmen. Und gleichzeitig ist es in manchen Erfahrungsbereichen eben anders. Gerade Tian-Personen werden in der aktuellen Zeit anders politisiert, haben andere Erfahrungen, erfahren mehr Gewalt auf Bühnen, als es Frauen gerade tun oder Cis-Frauen gerade tun. Und deswegen ist es auch dafür wichtig, irgendwie eine Sichtbarkeit zu schaffen und auch Räume zu schaffen. Und das ist eben das Tinte-Netzwerk, was da eben sehr, sehr aktiv ist und einfach ja über den deutschsprachigen Raum auch verteilt ist. Da ist tatsächlich die Struktur auch, finde ich, sehr, sehr schön. Man muss keinen Mitgliedsbeitrag zahlen. Auch vielleicht an Leute, die zuhören und sagen, hey, das würde mich auch interessieren. Ihr könnt einfach auf die Seite von Tinte gehen, denen eine E-Mail schreiben und dann seid ihr Teil des Netzwerks. Und das Netzwerk besteht eben hauptsächlich aus einer Telegram-Gruppe, aber auch aus ganz, ganz vielen Einzelpersonen, die sich da aktiv einsetzen, um eben Räume zu schaffen, um auch Erfahrungen auszutauschen, die teilweise auch gar nicht nur mit Bühnen zu tun haben. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, alleine eben für diese Sichtbarkeit, dass die nochmal da ist. Und das letzte Netzwerk, was du jetzt auch erwähnt hast, das Migra-BIPOC-Netzwerk, das ist sehr, sehr jung. Das existiert erst seit einem Jahr. Und es ist entstanden in Bochum bei den deutschsprachigen Meisterschaften 2023. Da wurde eine Gruppe angemeldet, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Es haben sich Leute getroffen, die sich unter diesem Schirm irgendwie gesehen haben, die gesagt haben, okay, eigentlich müssen wir da was tun. Die Slam-Szene ist unglaublich weiß. Rassismus ist ein Thema. Und wir müssen eigentlich sichtbar sein. Und das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich hatte, bei diesen Meisterschaften in einem Raum zu sitzen. Ich hab geweint, ich hatte Tränen in den Augen, einfach weil ich Menschen gesehen habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, was eben migrantische Erfahrungen angeht, auch was rassistische Erfahrungen auf Bühnen angeht. Und gleichzeitig bin ich mir da auch sehr bewusst, dass ich in vielen Punkten auch immer noch privilegiert bin. Und gleichzeitig einfach einen Raum zu öffnen und zu sagen, okay, wir reden jetzt mal Tacheles, ist unglaublich wichtig. Und das ist jetzt dieses Jahr bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Bielefeld wieder passiert. Wir haben uns wieder getroffen und auch da, es ist einfach sehr, sehr wichtig, da irgendwie Sichtbarkeit zu schaffen. Aber dieses Netzwerk ist gerade noch am Anfang. Auch da, wenn sich jemand angesprochen fühlt, fühlt euch frei, irgendwie eine Nachricht zu schicken. Wir suchen immer noch Leute und wir suchen Leute, die aktiv sein wollen, einfach für Sichtbarkeit in der Szene, eben von Migra- und BIPOC-Personen.
Das heißt, es entstehen viele Momente für deine Post-it-Pinnwand mit schönen Momenten.
Ja, definitiv dazwischen auch. Ja. Aber es geht auch um den Zusammenhalt. Also da gerade die Situationen, die gerade so ein bisschen schwierig sind, auch da einfach so ein bisschen Community-Care, glaube ich, zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Um jetzt vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen so eine utopische Skizze aufzumachen, wie sähe eine Slam-Szene oder Welt will ich jetzt nicht sagen, aus in der, wo du sagen würdest, so da bräuchte es diese ganzen Tools, um Sichtbarkeit zu schaffen, nicht mehr. Was, also auch um das Ziel vielleicht so ein bisschen zu konkretisieren, was würdest du dir wünschen einfach?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mir da ganz wichtig ist, und das sage ich immer ganz gerne, es geht nicht darum, dass wir alle bequem sind. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir als Individuen alle Erfahrungen jemals, die es irgendwie als Mensch gibt, erfassen können. So, wir werden immer irgendwie Menschen haben, die haben andere Bedürfnisse, haben andere Erfahrungen und das ist sau unbequem. Das heißt, wenn ich eben davon rede, dass es diese verschiedenen Netzwerke gibt, die versucht, Sichtbarkeit zu schaffen, das liegt vor allem auch eben daran, dass da diese Unbequemlichkeit gerade sehr, sehr ungleich aufgeteilt ist. Personen, die eben im Migra-BIPOC-Netzwerk aktiv sind, die sind auf Bühnen sehr, sehr oft die einzigen Personen, die sie da sehen. Und die müssen ganz viel Unbequemlichkeit aushalten und ganz viel Bildungsarbeit leisten. In einer Utopie würde ich mir wünschen, dass diese Unbequemlichkeit geteilt wird, dass wir dafür Raum schaffen und sagen, okay, wir begegnen uns und halten das jetzt mal kurz aus, dass diese andere Person eine andere Erfahrung hat als ich. Und dann können wir gemeinsam einen Weg finden, in einem Raum zu sein, der vielleicht für uns alle nicht ganz super duper bequem ist, aber vielleicht für alle ein bisschen weniger unbequem. Das wär so ein bisschen mein Ziel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen anders als das, was andere vielleicht unter Utopie verstehen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach anzuerkennen, dass wir unterschiedliche Menschen sind und dass das wunderschön sein kann, aber eben auch manchmal ein bisschen Arbeit bedeutet und dass wir das aber auch aushalten können.
Ja, ja. Ich finde das einen schönen Ansatz. Ich finde nämlich auch ganz oft verwechseln Leute so Harmonie mit dem, was das Ziel ist. So, das Ziel ist nicht eben Harmonie oder alle haben sich lieb und singen Pipi.
Das Ziel ist nicht irgendwie Widersprüche auszubügeln und in allem immer einig zu sein, genau, sondern wie man sich begegnet.
Alle überhaupt erstmal eine Stimme haben, um Widerspruch formulieren zu können oder ihre eigene, eigene Stimme vielleicht.
Ja. Ja, nee, also ich finde das hast du wirklich sehr schön gesagt. Und ich finde es auch toll, weil ich den Eindruck habe, kommt super oft diese Frage, so was wollt ihr denn noch alles und so? Und dann kann ich jetzt immer sagen, hört diese Folge, hört sie bis zum Ende, kurz vor Schluss formuliert Chris einfach eine in meinen Augen eigentlich machbare Utopie. Das mindestens.
Vielleicht so als Ergänzung, dazwischen die Räume zu haben, in denen man mit seinen eigenen Friends auf der Couch sitzt und da einfach richtig bequem sein darf. Mit den gleichen Ansichten, mit gleichen Lebenserfahrungen, das nimmt einem niemand weg. Aber eben, so dazwischen die Räume unbequem sein, finde ich gut.
Wir haben eine Abschlussfrage, die stellen wir allen unseren Gästen und du musst sie nicht politisch beantworten. Wir sind sehr gespannt, wie du da rangehst, aber du kannst sie natürlich auch politisch beantworten. Nämlich die Frage ist, was macht für dich einen guten Slam-Text aus?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde das ziemlich schwierig tatsächlich. Ich glaube, für mich ist ein guter Slam-Text ein Text, der zum einen natürlich irgendwie sprachlich schön ist. So, das heißt, es kann unterschiedliche Sachen sein. Es kann entweder gereimt sein und einfach schön gemacht. Es kann aber auch eine sehr, sehr einfache Sprache sein, wenn sie irgendwie in sich rund ist, einen schönen Spannungsbogen hat. Was ich an einem Slam-Text auch immer sehr, sehr feiere, ist, wenn es eine gute Performance ist, die dazu passt. Das heißt, wenn eine Person eine Bühnenpräsenz hat und irgendwie auf der Bühne da ist und genau, das kann je nach Text unterschiedlich aussehen und da bin ich, glaube ich, sehr offen, was so das angeht, aber so das sollte irgendwie, das ist was für mich einen guten Slam-Text ausmacht und wenn das Thema dann auch noch irgendwie interessant aufgearbeitet ist, das finde ich auch immer schön. Also eben, wenn man so ein bisschen drei Schritte weg von dem, was man schon gehört hat, Stereotype und sowas geht, egal in welche Richtung, also egal, ob das jetzt eben irgendwie der lustige Text über die Karotte ist oder eben ein Text über Identität und Politik, da einfach so sich überlegen, was möchte ich eigentlich gerade mit diesem Text machen? So, was ist mein Ziel auf dieser Bühne? Und das Ganze so einem runden Paket schnüren. Ist das gar nicht so einfach, aber das ist für mich ein guter Slam-Text, glaube ich.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du es auch manchmal sehr schön findest, nicht nur zum Beispiel zum Thema Queerness irgendwie über Queerfeindlichkeit oder so zu sprechen, über schmerzhafte Erfahrungen, sondern auch über Queer Joy. Und ich glaube, da hast du einen passenden Text für uns mitgebracht.
Ja. Und also ihr müsst es natürlich nicht, aber ihr könnt es jetzt natürlich abgleichen mit den Kriterien für einen guten Slam-Text, die Chris genannt hat vorhin. Es ist vielleicht sein best Account, das jetzt zu probieren. Vielen Dank, Chris, dass du da warst. Und jetzt hören wir deinen Slam-Text.
Ja, ich habe für euch Queer Joy dabei. Ich habe den Text für meine Chosen Family geschrieben. Und ich weiß nicht, ob es mein bester Slam-Text ist, aber es ist ein Slam-Text, den ich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr gerne mache, weil wir alle ein bisschen Joy verdient haben. Und deswegen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß damit. Ich will heute etwas mit dir teilen. Ich will heute ein bisschen lächeln in den Augenwinkeln und ausatmen und sehen und erkennen, ich will einfach kurz hier sein. Ein bisschen Queer Joy. Freude über dich, über mich, für uns. Wir kennen uns nicht. Du siehst mein Funkeln um die Augen. Ich sehe diesen Ausdruck in deinem Gesicht, ein Lächeln. Dankbarkeit für den Moment. Gesehen werden. Für dich ein neues Gefühl und ich sehe dich vor mir wachsen. Wir fühlen diesen Raum. Mit der ersten Sekunde, als sich ein Stück unserer Selbst ab dem ersten Ausatmen unserer Lungen mit den Artefakten im Raum vermischt. Und so schweben Fragmente von uns zu einem Ganzen und wir füllen ihn, den Raum. In uns glüht etwas. Wir atmen Licht und ein Feuer entfacht. Du weißt, dass du sicher bist für diesen Moment. Etwas heilt in mir, wenn ich dich sehe. Wir erkennen uns. Angesicht zu Angesicht existieren wir mit Lächeln aus dem Bauch. Wir füllen diesen Raum mit unseren Blicken, erkennen uns in ihnen, sie erzählen unsere Geschichten, geben schlummernden Wissen einen Körper, der sich ausbreitet, entfaltet, dem Raum Dimension gibt. Du siehst in mir eine mögliche Zukunft, In der Menschen, wie wir wachsen dürfen und Früchte tragen, fest verwurzelt im Netz unserer selbstgeschaffenen Orte. Eine Zukunft, in der Menschen wie wir überleben dürfen. Ich sehe in dir Hoffnung, dass es irgendwann einfacher wird für die, die noch kommen. Dankbarkeit, dass du vielleicht einen anderen Weg gehen kannst, einen ohne so viel Widerstand. Trauer, dass du noch so viel kämpfen musst und Wut, dass sich so wenig geändert hat. Ich sehe in dir den Trost, dass wir ein kleines Stück weniger alleine sind. Wir füllen diesen Raum mit unseren Stimmen, mit Mündern und Lippen, die Worte formen, die unsere Herzen schon viel zu lange kennen, die heute keine Sprache brauchen, um verstanden zu werden, die in uns vibrieren, bis sich alles bewegt. Es fehlen mir immer noch die Worte für die Dinge, die mir am wichtigsten sind. Vielleicht gibt es sie noch nicht, die Sätze, die vor uns nicht gesprochen wurden. Vielleicht muss ich neue Laute malen, eine neue Sprache bauen, um den Raum hinter meinen Rippen zu tapezieren. Du fragst mich nach meinen Pronomen und dem Goldglitzer auf meinen Lidern. In dir öffnet sich eine Galaxie aus Funken, als ich dich nach deinen Pronomen frage. Die Freude und das Funkeln werden uns beide noch eine Weile wärmen. Du hast bisher noch niemanden wie dich gesehen, der das Gleiche tut, von dem du bisher immer Angst hattest zu träumen. Ich hatte fast den Mut verloren, weiter diesen Traum zu verwirklichen, die Unsichtbarmachung dazwischen auszuhalten. Du erinnerst mich daran, wie wichtig all das ist. Du siehst mich, ich sehe dich, wir erkennen uns. Wir fühlen diesen Raum. Ab der ersten Sekunde unsere Körpergrenzen aufgelöst durch den geteilten Schmerz verlorener Generationen. Ein Schmerz, der in unserem Rückenmark vererbt wurde. Unsere Trauer füllt den Raum. Verwurzelt in den Träumen derer, die vor uns waren und wir wachsen. Wer sich traut hinzusehen, sieht die Blüten, die auf unseren Körpern sprießen. Denn sie gehören uns und wir schenken uns, gesehen zu werden, uns zu pflegen. Für manche Dinge fehlen mir die Worte. Zwischentöne, gefüllte Lungen, tanzende Hände, Atmosphären knistern, unaufhaltbares Lächeln, Glitzer auf geschlossenen Augenlidern. Wir brauchen heute keine Worte, um zu verstehen, wie wichtig das hier ist. Gemeinsam schaffen wir Raum für Utopie. Eine Zukunft, für die ich keine Worte finde, unausgesprochen, glüht sie vom Bauchnabel bis in die Ohren. Ich weiß nur, dass sich das hier gut anfühlt, dass ich will, dass es weitergeht. Warme Haut strahlt, berührt sich, lässt sich fallen, ist gemeinsam in queerer Utopie. Gemeinsame Freude für den kleinen Funken Hoffnung, dass es irgendwann besser wird, dass wir wachsen werden und Früchte tragen. Für die Lichterketten, um meine Adern, die heller flackern, wenn ich an die Möglichkeit denke, dass wir eine Zukunft bauen. Wir teilen die Freude, die aus unseren Brustkörben bis in die Finger strahlt. Wir teilen das Funkeln. Wir sind sichtbar. Wir wachsen. Und kleine Lichter gehen um uns auf. Sparks of Joy. Queer Joy. Einen Moment gesehen werden. Einen Moment ausatmen. Einen Moment sicher. Jedes Licht hinter Augen mit einer eigenen Geschichte. Wir füllen diesen Raum und schließen unsere Augen für die Bilder in unseren Köpfen. Fragmente von uns wie Glitzer in der Luft, bereit Neues zu träumen. Deine Hand in meiner, dieser Raum gehört uns.
Vielen Dank, Chris, für diesen Text. Und für alle, die jetzt vielleicht noch mehr Queer Joy-Erfahrungen in Texte verpackt hören möchten, hat Chris jetzt, glaube ich, noch einen Veranstaltungstipp.
Ja, genau. Am 13.12. findet in Erlangen eine Sonderzeichenlesung statt. Und zwar ist das ein ganz, ganz tolles Buch, eine Textsammlung, in der nur trans-, inter-, non-binär und agender-Personen veröffentlicht sind. Genau, am 13.12. im E-Werk um 20 Uhr. Da lesen Leute, die da veröffentlicht sind, ihre Texte vor. Es wird ein fantastischer Abend. Definitiv sehr, sehr viel Queer-Joy. Rachel ist zum Beispiel auch da. Yes. Ich werde auch lesen. Eine der herausgebenden Personen, Valo Christiansen, wird auch vor Ort sein. Und da werden wir auf jeden Fall sehr, sehr viel einfach Spaß haben und ganz viel Sichtbarkeit haben auch dazwischen.
Ja, vielen Dank, Chris, dass du heute hier sichtbar warst oder hörbar zumindest auf jeden Fall. Wir sind wieder sicht- und hörbar in 2 Monaten im Januar. Da könnt ihr wieder bei Max Neo reinhören bei der Mikroperspektive. Bis zum nächsten Mal.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo.